Schönen guten Morgen, liebe Gemeinde, an diesem herrlichen Sonntag. Wir haben gerade gesungen, dein Wort ist ein Licht auf meinen Weg, wenn ich durch das Dunkle gehe. Ich hoffe, dass heute auch durch die Betrachtung vom Wort auch ein bisschen mehr Licht in euer Leben kommen mag. Und wir haben heute auch schon gehört, dass Menschen irren können. Irren ist menschlich. Wir betrachten seit längerem, bin ich mit euch bei der Betrachtung der Apostelgeschichte im siebten Kapitel. Siebte Kapitel ist das Kapitel, wo Stephanus vorm Hohen Rat, er quasi vor Gericht steht. Er muss sich rechtfertigen. Warum muss sich Stephanus rechtfertigen? Schlicht und einfach darum, weil er Christ geworden ist. Weil er behauptet, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist, den sie am Kreuz hingerichtet haben. Weil er behauptet, dass dieser gekreuzigte Jesus in diese Welt gekommen ist, um uns Menschen zu retten. Stephanus und auch die Apostel, sie haben behauptet, dass dieser Jesus Christus der einzige Weg ist, den den Menschen gegeben ist, dass sie ewiges Heil finden dürfen. Und in Apostelgeschichte 4, Vers 12 hat Petrus in seiner Predigt auch schon gesagt, und es ist in keinem anderen das Heil, in dem wir gerettet werden müssen. Und das ist eine radikale Aussage, wodurch auch Stephanus in Bedrängnis geraten ist und wo er sich jetzt einfach vor diesen Männern rechtfertigen muss im Hohen Rat. Stephanus gibt einen kleinen Geschichtsunterricht und führt die Männer einfach anhand von wichtigen Personen in ihrer Geschichte in Israels einfach die bestimmte Wahrheiten stellt er ihnen dar. Und so bringt er Abraham, Josef und auch Mose als Beispiele, um ihnen zu zeigen, dass das, was Stephanus glaubt, woran sie festhalten, Wahrheit ist. Dass das ist, was Gott ihnen aufgezeigt hat. Und wir sind gerade in Betrachtung von Moses Leben. Und wir haben auch das letzte Mal schon gesehen, dass Mose 40 Jahre lang als Sohn der Tochter des Pharaos erzogen wurde. Ein Prinz gewissermaßen von Ägypten gewesen ist. Aber nachdem er erwachsen geworden ist, heißt es, nachdem 40 Jahre vollendet war, hat er eine lebensentscheidende Entscheidung getroffen, also etwas, was sein Leben total umgekrempelt hat. Er hat sein Leben gewendet und hat den Gott Israels kennengelernt. Und er wusste, dass Gott in sein Leben getreten ist, damit er Israel aus dieser Knechtschaft, aus der Gefangenschaft von Ägypten herausführen soll. Und dazu war er bereit, alles zu opfern. Er hat seine Stellung, sein Ansehen, alles, was er in Ägypten gehabt hat, hinter sich gelassen, um sich eins zu machen mit diesem Volk. Und er hat ihnen angeboten, dass er sie jetzt hat auch herausführen kann. Dass er das auch vom Gott aufgetragen hat, dass es auch eine Aufgabe ist, die er gesehen hat. Aber wir haben gelesen, im Vers 25 heißt, er meinte aber, seine Brüder würden es verstehen. Sie aber verstanden es nicht, was Mose eigentlich mit ihnen vorgehabt hat. Seine Brüder brachten ihm gegenüber eigentlich Feindschaft rüber und haben da keinerlei Verständnis für ihn gehabt. Und so kamen wieder 40 Jahre in seinem Leben, wo er 40 Jahre lang in Midian leben musste. Er musste fliehen, aus Ägypten herausfliehen und war in einem fremden Land und hat da geheiratet und hat zwei Söhne gekriegt. Und für Israel, sie haben das Rettungsangebot abgelehnt, waren das 40 Jahre lang, wo sie wieder in der Sklaverei gebunden gewesen sind. Trotz der Notlage, trotz der Probleme, die dieses Volk gehabt hat, haben sie das Angebot von Mose nicht in Anspruch genommen. Und das ist etwas, was uns verwundert, was uns aber auch immer wieder ein Spiegel vor die Augen stellt, so sind wir Menschen. So reagieren wir. Und der Mensch wiederholt wieder und wieder, immer wieder diese Fehler. Wir sehen das durch die Geschichte. Die Väter, die diese Fehler gemacht haben, unsere Väter, diesen gleichen Fehler machen wir auch wieder. Bei Mose haben wir das gesehen, der in der Antike gelebt hat, bei Ägypten, da haben die Israeliten genau die gleichen Fehler gemacht, die dann später der Hohe Rat, die Juden, zu Stephanus Zeiten gemacht haben. Und heute erfahren wir das eben auch, dass der moderne Mensch einfach auch dieses Rettungsangebot ablehnt. Irren ist menschlich, haben wir gehört. Und ich möchte heute in drei Punkten aufzeigen, wie der Mensch irre geht. Und das sind drei wesentliche Punkte. Drei Punkte, die existenziell sind. Und deswegen habe ich auch diese Zeichnung mitgebracht. Wer weiß denn, was denn hier abgebildet ist? David? Oder was? Adam, das ist die Erschaffung von Adam. Wer hat das gezeichnet? Michelangelo, wo hat das denn gezeichnet? Bitte? Sehr gut, ihr seid ja gebildet. Genau, das ist eine Abzeichnung. Hier ist Adam zu sehen. Also ich habe ja nur einen kleinen Ausschnitt. Und hier soll Gott dargestellt werden. Und diese fast sich berührenden Finger sollen das symbolisieren, wie eben Adam zum Leben erweckt wurde, wie eben von Gott quasi der Funke des Lebens in Adam gekommen ist. Und das, was wir uns heute anschauen wollen in unserem Bibeltext, der behandelt diese drei Fragen. Wer ist eben Gott? Wer ist der Mensch? Und was ist der Rettungsweg? Was bringt, gibt uns ewiges Leben? Wir schauen in unseren Text Apostelgeschichte 7. Und ich lese mit euch die Verse 29 bis 35, Apostelgeschichte 7. Mose aber entfloh bei diesem Wort und wurde ein Fremdling im Land Midian, wo er zwei Söhne zeugte. Als 40 Jahre verflossen waren, erschien ihm in der Wüste des Berges Sinai ein Engel, in der Feuerflamme eines Dornbusches. Als aber Mose sah, wunderte er sich über die Erscheinung, während er aber hinzutrat, sie zu betrachten, erging die Stimme des Herrn. Ich bin der Gott deiner Väter, der Gott Abrahams und Isaaks und Jakobs. Mose aber erzitterte und wagte nicht, es zu betrachten. Der Herr aber sprach zu ihm, löse die Sandale von deinen Füßen, denn der Ort, auf dem du stehst, ist heiliges Land. Gesehen habe ich die Misshandlungen meines Volkes, das es in Ägypten ist, und ihr Seufzen habe ich gehört. Und ich bin herabgekommen, sie herauszureißen, und nun komm, ich will dich nach Ägypten senden. Diesen Mose, den sie verleugneten, indem sie ihm sagten, wer hat dich als Obersten und Richter eingesetzt? Den hat Gott zum Obersten und Richter gesandt durch die Hand des Engels, der ihn in den Dornbusch erschien. Ich habe die Predigt überschrieben mit den drei größten Irrtümer der Menschheit. Und unterteilt natürlich in drei Punkten. Der erste Punkt ist, wir irren in Bezug auf Gott, wir irren in Bezug auf das Menschen und wir irren in Bezug auf den Weg zur Erlösung oder auf den Weg des ewigen Lebens. Wenn es um die Suche nach Gott geht, können wir bei Michelangelo aussehen, er hat die Zeichnung so gezeichnet, dass Adam Gottes Nähe gesucht hat. Und das ist das, was die Menschen auszeichnet, was uns auch unterscheidet von allen Tieren, dass der Mensch irgendwo religiös ist, dass der Mensch immer ein Streben hat, nach der Ewigkeit, nach einem ewigen Schöpfer zu suchen. Und das ist das, was den Menschen zeichnet. Wir haben ein Verlangen danach, Gott zu suchen, an Gott zu glauben zu wollen. Und doch stellt man fest, dass der Glaube an Gott erkaltet, dass die Menschen in gewisser Weise auch Gott abgelehnt oder einfach auch ja getötet haben, weil sie meinen, sie brauchen Gott in ihrem Leben nicht. Doch, sie bleiben religiös. Und der Religion hat immer auch eine Gewissheit, dass nach dem Tod ein gutes Ende für den Menschen möglich ist. Das ist das, was jede Religion in irgendeiner Art und Weise auch vermittelt. Und eine Religion vermittelt auch, dass es einen Gott gibt, der alle Menschen gleichermaßen ansieht, der kein Urteil fällt nach dem Ausschauen. Jeder Mensch ist vor Gott gleich. Und es wird auch vermittelt, dass es ein Gott ist, der sich auch um die Menschen kümmert. Und das ist natürlich das, was den Menschen immer auch Trost und Hoffnung geben hat. Jetzt gibt es natürlich Menschen, die die Welt betrachten und sagen, ja, das war gestern. Die Menschen entwickeln sich ja weiter. Das mag früher gut gewesen sein, aber heute, dadurch mehr aufgeklärt sind und so, wandelt sich dieses Bild. Und da gibt es natürlich Menschen wie Friedrich Nietzsche. Wer war Friedrich Nietzsche? Wer weiß es? Ein Philosoph aus Deutschland. Sehr gut. Hat gelebt 1844, ist er geboren, und er war ein Religionskritiker. Er hat die Gesellschaft angesehen und hat gemerkt, da tut sich radikal eine Veränderung auf. Die Industrie wurde aufgebaut und die Menschen wurden einfach im materialistischen Sinne sehr schnell verändert. Da hat es ja Entwicklungen gegeben und die Menschen haben sich abgewendet von Gott. Gleichzeitig war großes Elend da und die Menschen haben gedacht, Mensch, wir müssen was machen gegen das Elend. Und so wurde der Sozialismus immer stärker und stärker. Dass man gesagt hat, wir müssen uns darum kümmern, dass Gerechtigkeit hergestellt wird. Und Nietzsche hat gemerkt, dass da was im Argen ist. Er war ein Religionskritiker, aber er war auch ein Kritiker von Ideologien, die er hat gemerkt, ja, die religiöse Schicht, die Verehrung von Gott, die verbröckelt. Gleichzeitig als Ersatz wird aber eine Ideologie, ein Staat hervorgehoben und der wurde genauso angebetet wie die Religion. Und Nietzsche hat gesagt, nee, eigentlich ist beides falsch. Und er hat ein Zitat gegründet, dieses Zitat wurde eigentlich ziemlich bekannt, indem er einfach auch drei Behauptungen aufgestellt hat. Er hat gesagt, Gott ist tot. Er hat auch gesagt, Gott bleibt tot. Und wir haben Gott getötet. Das ist eine Feststellung und das hat er halt einfach auf radikale Art und Weise einfach so niederschreiben lassen. Die Werte der Menschen haben ihren Inhalt verloren, nachdem sie Gott fallen lassen haben. Er hat gemerkt, ohne Gott haben die Menschen auf einmal einen ganz anderen Werte. Es gab eine Umwertung. Das, was vorher richtig war, das muss heute, kann heute falsch sein. Was vorher falsch war, kann heute richtig sein. Es gab eine Freiheit. In moralischer Schuld hat man endlich ablegen können. Jeder konnte tun, was er für richtig halte. Da war eine Freiheit da. Und es war auch eine Selbstbestimmtheit da. Jetzt endlich kann ich mein Leben so gestalten, wie ich es möchte. Und erfinderisch wurden sie, mitunter eben durch verschiedene Ideologien. Aber Nietzsche hat auch erkannt, dass es eine Gefahr ist. Wenn es so eine schnelle, radikale Veränderung gibt, kann dadurch auch was Gefährliches entstehen. Er hat gemerkt, dass Menschen spöttisch geworden sind. Die haben diese religiösen Menschen verspottet. Oder auch sie wurden hochmütig und haben einfach gemerkt, jetzt können sie alles aus eigener Hand tun. Nietzsche war kein Atheist, er war auch kein Christ. Aber Nietzsche hat irgendwo doch daran geglaubt, dass es vielleicht sowas wie Gott gibt in einer anderen Form. Und sein Bestreben war, dass er gemeint hat, Gott wird sich irgendwie neu offenbaren. Nicht mehr durch die Natur, nicht mehr durch die Schriften der Religion, sondern in gewisser Weise muss sich Gott neu offenbaren durch den Menschen. Und wenn diese Offenbarung stattfindet, dann gibt es den Übermenschen, der endlich aus diesem der endlich erwachsen wird. Ein Mensch, der Gott endlich hinter sich lassen kann, erwachsen wird und endlich merkt, Mensch, ich kann alles in meine eigene Hand nehmen. Und dadurch entsteht ein Übermensch, der dann alles unter Kontrolle hält. Im Dritten Reich kamen die Nationalsozialisten und haben diese Idee vom Übermenschen für sich in Anspruch genommen. Und wir wissen, was dabei rauskommen ist. Es war Katastrophe. Und heute, wie ist es heute? Was hat der moderne Mensch heute für eine Einstellung gegenüber Gott und seinem Wort? Gott ist in uns, sagen die Menschen. Und wenn du Gott finden willst, dann darfst du eben nicht nach außen schauen, sondern du musst in dich hineinschauen. Gott redet im Herzen, nie außerhalb vom Herzen von Menschen. Du findest ihn auch unter anderem in den Dingen, sagen sie, wo Liebe, wo Schönheit, wo Barmherzigkeit und Wahrheit zu finden ist. Da ist Gott zu finden. Aber es ist kein Gott, zu dem man beten kann, weil er keine Persönlichkeit besitzt, sondern es ist eine Energie, eine Macht. Es ist ein etwas, aber keine Person. Und die Botschaft, die lautet in etwa so: Jeder Mensch muss sich selber um seine Rettung selbst bemühen, indem, dass du in dich blickst, dass du die Göttlichkeit in dir findest und durch gute Gedanken gewisserweise hervorbringst, dass du dann auch in der Lage bist, gute Werke zu tun. Aber das muss der Mensch selber tun. Was sagt Gottes Wort uns? Und deswegen auch diesen Text. Ich lese nochmal Vers 30, um den es mir geht. Da heißt es: Als 40 Jahre verflossen waren, erschien ihm in der Wüste des Berges Sinais ein Engel in der Feuerflamme eines Dornbusches. Gottes Wort überlässt uns nicht uns selber. Sonst gäbe es uns heute Morgen hier auch gar nicht, wenn wir nicht Gottes Wort hätten. Gott sagt uns in seinem Wort, dass er alles erschaffen hat und er ist es, der von außerhalb der Schöpfung eingreift in diese Schöpfung. Hier tut er es, indem dass er Mose einen Engel sandte und er spricht durch den Engel zu ihm. Und wenn wir in dem Evangelium, zum Beispiel im Lukas-Evangelium schauen, sehen wir, dass das die Menschen auch immer wieder wahrgenommen hat. In Lukas 1 lesen wir in Vers 68, wie Zacharias erkannt hat, wie Gott in seinem Leben durch seinen Sohn, der geboren wird, eingreift. Und dann spricht er: Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, dass er sein Volk angesehen und ihm Erlösung geschaffen hat. Er ist dankbar für das, dass Gott das Leid und das Unheil sieht, was über die Menschen gekommen ist, und dass Gott bereit ist, einen Plan umzusetzen, etwas tut, damit der Mensch Errettung findet. Gott ist ein lebendiger Gott, weil er mitfühlend ist. Er hat Gefühle, er kann denken und fühlen. Und er weiß, was er will. Und weil er weiß, was er will, setzt er seinen Plan um. Er besitzt eine Persönlichkeit. Das ist das, was die Bibel uns sagt. Und weil wir Gott weder sehen noch völlig verstehen können, ist es Gott, der von sich aus sich offenbart, weil wir Menschen dazu nicht in der Lage sind. Aber Gott offenbart sich uns, damit wir erkennen sollen, wer er ist, was er denkt und was er für Ziele mit den Menschen hat. Und das sehen wir von den ersten Seiten in seinem Wort in der Bibel. Da zeigt er uns, dass er der Schöpfer ist und dass er die Schöpfung auch bewahren kann. Er ist aber auch der Richter und der Retter der Menschen. Und er richtet das ganze Universum, alles, was er erschaffen hat. Und er steht über diesem Universum. Und das kann er deswegen, weil er allvermögend und allmächtig ist. Das wird uns in der Bibel immer wieder gesagt. Er ist auch allwissend. Und er sieht auch in das Innerste deines Herzens. Das ist das, was wir auch im Text gelesen haben, dass er gesehen hat und gehört hat das Seufzen des Volkes, die unter der Last der Sklaverei gelitten haben. Das ist unser lebendiger Gott. Er hört dein Seufzen. Und es kann tröstlich sein, wenn Gott alles weiß. Das kann aber auch erschreckend sein, beides zugleich. Weil Gott ein Gott ist, der eine Moral hat. Ich lese mit euch noch in 2. Korinther. 2. Korinther, 5. Kapitel. Wenn ihr mitlesen wollt, 2. Korinther 5, den Vers 10. Da wird ausgesagt von Paulus, denn wir müssen alle vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden, damit jeder empfange, was er durch den Leib vollbracht, entsprechend dem, was er getan hat, es sei Gutes oder Böses. Gott ist ein heiliger Gott und Gott reagiert und handelt heilig. Und das ist das, wo uns klar wird, auch in unserer Geschichte, im Apostelgeschichte, wo Stephanus dem Hohen Rat das aufzeigt, wie Gott auftritt vor Mose. Er tritt auf durch einen Engel in einen brennenden Dornbusch. Und es symbolisiert dieses brennende Feuer, dass du in diesem Feuer eigentlich nicht bestehen kannst vor Gott. Mose, der vor einem brennenden Dornbusch steht, ist in gewisser Weise auch ein Bild, wie der Mensch eigentlich vor Gott steht. Dass du eigentlich vor dem Feuer nicht bestehen kannst. Und doch verbrennt dieses Feuer den Dornbusch nicht. Und doch wirkt Gott so, dass Mose vor Gott bestehen kann. Und das ist eben das, was wir auch aus der Botschaft herauslesen können. Gott selbst hat einen Plan, Gott selbst hat eine Absicht, die Lösung des Konfliktes zwischen dem Menschen und Gott aufzulösen. Gott sendet Mose, sehen wir danach, als Erlöser für Israel. Und er sollte ihnen auch diese Botschaft als frohe Botschaft verkündigen, dass Gott ihr Leid gesehen hat und dass Gott einen Ausweg aus diesem Leid hat und dass er Rettung bringen wird. Wenn du heute die Bibel liest, wenn du den Vers 30 liest, dann was sagt dir dieser Text? Wenn wir hier in der Gemeinde aus dem Wort Gottes lesen und über das Wort Gottes sprechen, dann predigen, dann sprechen wir von einem lebendigen, mitfühlenden, eingreifenden Gott. Ein Gott, dem wir nicht egal sind. Ein Gott, der um dein Schicksal weiß und der in dein Schicksal eingreifen möchte. Ist der Mensch auf sich alleine gestellt, so wie es sehr, sehr viele Menschen heute glauben? Oder gibt es diesen Gott, der in unser Leben eingreift? Diese Frage muss sich jeder selber stellen. Gott hat uns nicht erschaffen, um uns dann in unserem Schicksal zu überlassen, sondern der Mensch muss sich zu Gott wenden, damit Gott ihn auch retten kann. Momentan denkt der Mensch, dass er sich selber erlösen kann, dass er selber dafür verantwortlich ist, dass er Erlösung findet. Ja, was machen wir jetzt mit der Aussage von Nietzsche, in dem, dass er sagt, Gott ist tot? Das ist die Beobachtung, die Nietzsche gemacht hat, weil die Menschen nicht mehr an Gott geglaubt haben. Aber wenn wir die Bibel lesen, wenn wir die Wahrheit Gottes lesen, dann sehen wir, dass Gott nicht tot ist, sondern Gott ist. Und er ist außerhalb von uns, aber er handelt auch für uns. Gott will in unseren Alltag einbrechen, auch wenn du ihn ausschließen möchtest. Er bricht ein. Das ist gewaltig, dass Gott Mensch wurde und unter uns gewohnt hat und so nahe gekommen ist, obwohl die Menschen ihn abgelehnt haben. Aber Gott handelt, auch wenn du das vielleicht nicht wahrnehmen möchtest. Und Gott sagt auch zu Mose, ich bin der Gott deiner Väter. Ich war schon vorher da und ich bin nicht verschwunden, sondern ich bin lebendig. Ich bin ein Gott der Lebenden und nicht der Toten. Jeder, der an mich glaubt, der wird auch nicht im Tod bleiben. Gott kommt durch Mose zum Volk Israel, um es Rettung zu geben. Und Gott kommt heute zu dir durch seinen Sohn, von dem wir im Wort Gottes lesen, um auch dir eine frohe Botschaft mitzuteilen, dass Rettung möglich ist. Kommen wir zum zweiten Punkt. Der Mensch und Gottes Handeln. Bleibt Gott für den Menschen unsichtbar oder tot oder nicht erfahrbar? Wir haben in unserem Text Vers 30 gelesen, als 40 Jahre verflossen waren, erst dann erschien Gott durch einen Engel Mose. 40 Jahre lang hat Mose nichts von Gott wahrgenommen. 40 Jahre lang war Israel in der Gefangenschaft verblieben. Und wir fragen, warum? Warum wartet Gott 40 Jahre lang ab, ehe er handelt? Warum braucht Gott so lange? Als Adam gesündigt hat, wie lange hat es gedauert, bis Jesus auf die Welt gekommen ist? Wer weiß es ungefähr? Bitte? Laut. 4000 Jahre, super. 4000 Jahre hat Gott gewartet und wir fragen uns, wieso hat er nicht gleich danach eingegriffen? Wieso 4000 Jahre Zeit sich lassen? Wenn wir in die Bibel schauen, haben auch Zahlen natürlich eine Bedeutung. Und die Zahl 4 ist eine symbolische Zahl, die steht zum Beispiel für die 4 Himmelsrichtungen oder in der Bibel die 4 Evangelium, die alles aus einer Perspektive betrachten, ist ein Bild für die Ganzheit und für die Vollkommenheit. Und wenn es dann heißt 40 Jahre, ist das eine Zahl der vollen Reife. 40 Jahre lang wurde Mose als in Ägypten als der Sohn des der Tochter vom Pharao erzogen. 40 Jahre lang hat er aber auch gebraucht, um erwachsen zu werden, um dann die richtige Entscheidung zu treffen. Das war eine Zeit, wo er quasi, muss ich nachschauen, der Reife, bis er wirklich reif geworden ist. Dann kam 40 Jahre Prüfung. 40 Jahre lang wurde er geprüft, ob er an Gott festhält. Und danach 40 Jahre Erziehung. Und das Leben Mose währte 120 Jahre, 3x40. Gott lässt Verzögerung zu. Wir wissen manchmal nicht warum, aber wir können anhand von der Geschichte, anhand vom Wort manchmal verstehen, was dabei geschieht. Und Gott lässt es zu, um seine Größe aufzuzeigen und um die Größe des Menschen zu zeigen, wer der Mensch eigentlich ist. 4000 Jahre hatten die Menschen Zeit, nach dem Sündenfall einen Weg zu finden, wie sie wieder Gemeinschaft mit Gott haben könnten, wie sie wieder Leben bekommen könnten, weil danach herrschte ja der Tod und das Chaos. Wie kann der Mensch jetzt wieder leben? Wie kann der Mensch die Ordnung wiederherstellen? 4000 Jahre Zeit. Es sind viele, viele Ideen, viele Regierungen hervorgekommen, viele, viele Ideologien. Und doch hat es kein Mensch geschafft, dass wir die Paradies auf Erden wieder aufrichten. Und nach 4000 Jahren hat Gott seinen Sohn auf die Welt gesandt. Die Menschen hatten Zeit, aus der Sklaverei, in der sie stecken, in der Sünde. Ja, und wir haben letztes Mal schon gehört, Johannes 8, 34, wer die Sünde tut, ist der Sünde versklavt. Wir sind auch in Sklaverei geboren, weil wir aus dieser Sklaverei nicht rauskommen und wir sündige Menschen sind. Aber jeder hat auch die Möglichkeit, dass er erkennt, okay, ich kann mir nicht selber helfen. Ich bin hilflos, ich bin schwach. Ich brauche Hilfe und zwar brauche ich diese Hilfe nicht durch meine Mitgefangenen, sondern von außerhalb. Wir haben immer gedacht, die Menschheit hat immer gedacht, durch die Zivilisation kann der Mensch sich selber retten. Da bringen wir was Großes hervor. Aber wir haben durch die Zeit erkannt, dass wir nicht besser geworden sind wie die Menschen früher. Wir haben vielleicht mehr Technologie, aber wir sind nicht als Menschen besser geworden. Gott bleibt tot, hat Nietzsche gesagt. Das ist eben das, wenn die Menschen denken, ja, Gott reagiert ja nicht in meinem Leben. Ja, wann hat Gott denn mal eingegriffen? Gott ist nicht lebendig, er ist irgendwie fern von mir. Gott muss tot sein und er muss tot bleiben. Und wenn sie an das Evangelium denken, dann haben sie auch den Gedanken, ja, das ist ein Beispiel. Jesus hat uns ein Beispiel gegeben, wie der Mensch, wenn er so lebt nach diesem Beispiel, durch gute Werke gerettet werden kann. Aber das Evangelium ist keine Ermahnung, wie du dich selber retten kannst, sondern wir lesen in unserem Text, nach 40 Jahren hat Gott eingegriffen. Gott blieb nicht tot, sondern er greift zu seiner Zeit ein. Gott kommt dann zu uns, dann, wenn du erkennst, dass du hilflos bist, wenn du erkennst, dass du am Ende deiner Kräfte bist, dann greift Gott ein. Du musst aufhören zu denken, dass du dich selber erlösen kannst. Das wird nicht gehen. Ein Suchtkranker, der nicht erkennt, dass er an einer krank ist, dass er von der Sucht nicht loskommt, muss erst erkennen, dass er hilflos ist, bevor er sich helfen lässt. Sonst wird er immer sagen, nein, ich komme mit meinem Leben selber klar. Und diese Erkenntnis ist ein großer Schritt. Und führt dann dazu, wenn er das erkennt, dass er Hilfe von außen braucht, weil er sich nicht selber helfen kann. Und das ist Gottes Erkenntnis, das ist der Weisheit anfangen. Zu erkennen, dass wir als Geschöpfe Hilfe vom Schöpfer brauchen. Ja, auch hier müssen wir einfach sehen, dass Adam nicht in der Lage gewesen ist, sich selber Leben zu finden, sondern dass er Hilfe von Gott braucht, dass er Leben findet. Und das ist das, was Michelangelo hier so dargereicht hat. Adam regt sich Gott entgegen, aber es ist Gott, der aktiv ist und der das Leben schenkt. Und Gott weiß, dass wir uns nicht selber retten können, aber er gibt dir Zeit, bis du das auch selber erkennst. Und dann kommt der zweite Punkt, Gott bestimmt nicht nur den Zeitpunkt, sondern auch die Methode, wie er einschreiten möchte. Manchmal, wenn ein Mensch beim Ertrinken ist, ihr wisst das alles, es ertrinkt ein Mensch und du willst ihn retten, du schwimmst hin und willst ihn retten. Was kann passieren? Er ist noch so eifrig, dass er dich mit runterzieht. Er will nicht aufgeben, versucht sich noch selber zu retten. Dann musst du ihm Zeit geben, Abstand, bis er an einem Punkt kommt, wo er sagt, ich kann mich nicht mehr retten. Dann greif ein, dann wehrt er sich nicht mehr und du kannst ihn retten. Das ist das, was Gott auch mit uns tut. Er gibt uns Zeit, aber es ist seine Methode, wie er das tut. Ja, wo greift Gott ein? In unserem Text haben wir gelesen, dass Mose in der Wüste gewesen ist. In der Wüste. Am Anfang war Mose in Ägypten. Er hat alle Reichtümer und Luxus besessen. Er hat einen Namen gehabt und Macht und Ehre. Und jetzt ist er in der Wüste, 40 Jahre lang. Und nicht mehr der Prinz von Ägypten, sondern er ist Schafhirte. Schafhirte. Vom Prinz zum Schafhirten. Welche Demütigung. Aber Gott weiß, warum. Mose hat sich vielleicht gefragt, vielleicht wie du dich auch in deinem Leben fragst, habe ich mein Leben verschwendet? Was habe ich aus meinem Leben gemacht? Ich habe eigentlich das nicht erreicht, was ich erreichen wollte. Ich habe gemeint, das habe ich alles in meiner eigenen Hand. Und jetzt bin ich gescheitert. Seine Hoffnung, Israel zu retten, die er einst noch gehabt hat, war fast am Boden zerschellt. Aber nur fast. Er hat vielleicht gefragt, wo bleibst du, Gott? Und dann, bevor er untergegangen ist, tritt Gott ein. Zu seiner Zeit, nach 40 Jahren. Und so ist die Wüste auch ein Bild für uns, wo es einfach darum geht, du lebst vielleicht in einem lebensfeindlichen Ort, in einem Ort, wo es Menschen auszehrt, wo du an Grenzen kommst, wo es kein Wasser gibt. Und dich erquicken kann. Und das ist ein Bild, wo uns zeigt wird, ist ein Symbol für Menschen, die Mangel an Gotteserkenntnis haben. wenn Gott ganz, ganz, ganz weit weg ist, wenn du gar nicht weißt, wie Gott ist, warum Gott so handelt und dieses Ding ist, ein Mangel an Kenntnis von Gott. Und dabei meinen wir Menschen, wir wüssten alles über Gott. Wir malen uns, wie Gott ist, aus. Aber in Wirklichkeit sagt die Schrift uns, dass wir einen Mangel haben an Gottes Erkenntnis. Und das betrifft ein ganzes Volk, aber auch einzelne Personen, wie vielleicht Mose oder wie dich und mich. Dass es aber nicht so bleiben muss, das sagt uns Gottes Wort. Wir schlagen mal auf Jesaja 32, die Verse, nur ein Vers, Vers 15 erst einmal. Hier geht es darum, dass Jesaja von dem zukünftigen Reich Gottes spricht, was Israel betrifft, dass Gott dieses Reich mit Israel aufbauen wird, wo er in diesem Reich mit Israel direkt regieren wird. Und dann gibt's eine Stelle in Vers 15, wo es heißt, bis der Geist aus der Höhe über uns ausgegossen wird und die Wüste zum Fruchtgarten wird und der Fruchtgarten den Wald gleich geachtet wird. Hier ist auch wieder wunderbar, dieses Bild der Wüste zu sehen. Dass Gott weiß, dass wir in der Wüste leben, aber Gott hat einen Ausweg. Er möchte, dass die Wüste wieder lebendig wird, wie der Garten Eden. Und Leben wieder möglich ist. Ein Leben, wie es vielleicht der Mensch, wie es Adam vorher gekannt hat. Und jetzt hat alles nicht mehr der Wahrheit entspricht. Aber das ist das, was Gott uns verheißen hat. Das sind seine Ziele mit uns. Und wenn wir jetzt einfach ein bisschen weiter blättern und wir gehen ins 40. Kapitel und dann lesen wir die Verse 3 bis 11. Da wird uns die Methode vorgestellt, wie Gott es machen wird, was für einen Weg Gott finden wird. Und es kommt auch wieder eine Wüste vor. Eine Stimme ruft in der Wüste, bahn den Weg des Herrn, ebnet in der Steppe eine Straße für unseren Gott. Jedes Tal soll erhöht und jeder Berg und Hügel erniedrigt werden. Und das Hügelige soll zur Ebene werden und das Hügelige zur Talebene. Und die Herrlichkeit des Herrn wird sich offenbaren. Alles Fleisch miteinander wird es sehen. Denn der Mund des Herrn hat geredet. Eine Stimme spricht. Rufe! Und ich sagte, was soll ich rufen? Alles Fleisch ist Gras. Und all seine Anmut, da geht's um die Herrlichkeit des Menschen, wie die Blume des Feldes. Das Gras ist verdorrt, die Blume ist verwelkt oder abgefallen. Denn der Hauch des Herrn hat sie angeweht. Fürwahr, das Volk ist Gras. Das Gras ist verdorrt, die Blume ist verwelkt. Aber das Wort unseres Gottes besteht in Ewigkeit. Auf einem hohen Berg steig hinauf, du Freudenbot in Zion. Erhebe mit Macht deine Stimme, du Freudenbot in Jerusalem. Erhebe sie, fürchte dich nicht, sprich zu den Städten Judas. Siehe da, euer Gott. Siehe, der Herr kommt mit Kraft und sein Arm über die Herrschaft für ihn aus. Sie sehen, sein Lohn ist bei ihm und seine Belohnung geht vor ihm her. Er wird seine Herde weiden wie ein Hirte. Die Lämmer wird er in seine Arm nehmen und in seinem Gewandbausch tragen. Die säugende Muttertiere wird er fürsorglich leiten. Also hier wird uns nochmal die Methode gezeigt, wie Gott retten wird. Er zeigt einerseits uns auf, wer eigentlich der Mensch ist. Und er sagt, okay, ihr wart's mal anmütig, ihr hattet mal eine Herrlichkeit. Aber die Blume ist abgefallen, das Gras ist verdorrt. Ihr seid eigentlich zum Scheitern zu verurteilen gewesen. So ist der Mensch. Und Gott zeigt es ihm auf. Und Gott sagt, ich habe aber einen Weg. Ich habe einen, der euch Rettung geben kann. Und der wird ein Hirte sein. Das ist die Rede von dem Messias, den Gott senden wird, um eben Rettung zu geben. Und da ist es entscheidend, dass Gott uns auffordert, sieh hin, siehe, siehst du diesen Retter, siehst du diesen Hirte, den ich senden werde. Das ist das, auf dem du deine Hoffnung setzen sollst. Sieh hin. Mose war ein Wegbereiter für Israel, um ihnen Gottes Heil, Gottes Rettung zu geben. Aber wir haben auch das als Bild für den Wegbereiter, den wir im Neuen Testament sehen. Und da heißt von Johannes dem Täufer, ich bin die Stimme eines Rufenden in der Wüste. Macht gerade den Weg des Herrn. Erkennt endlich den Herrn. Erkennt, wer ihr seid, dass ihr Sünder seid. Dass ihr umkehren müsst, dass ihr Hilfe braucht. Und erkennt die Rettung, die Gott senden wird. Sein Lamm. Seht hin. Siehe das Lamm Gottes. Das ihn wegnimmt, die Sünden der Welt. Wenn wir uns in unserer Welt umschauen und wenn wir die Welt sehen, dann sehen wir viel, viel, viel Hügel, viel, viel Unebenes, viel Krieg, Geschrei, Mord, Totschlag, Wüste. Und dann können wir uns natürlich die Frage stellen, ja, ist Gott immer noch da? Ist Gott nicht tot? Bleibt Gott nicht tot? Er tut ja nichts. Er ist schon 2000 Jahre nicht mehr unter uns. Aber wir müssen wissen, dass die Welt ist nicht außer Kontrolle geraten, auch wenn es so ausschaut. Gott ist immer noch da und Gott wirkt auch heute. Gott hält alle Zügel in seiner Hand, aber er handelt zu seiner Zeit und er wirkt auf seine Weise. Gott kann zu jeder Zeit auch in deinem Leben plötzlich auftreten. Er kann dein Leben verändern. Plötzlich, auf einmal. Die Frage ist auch immer, warum? Bist du heute Morgen hier? Jeder Mensch hätte in dem schönen Wetter heute was Herrliches anderes machen können. Warum bist du hier? Viele, viele Menschen in Kempten haben ganz andere Pläne. Weil du den Ruf vielleicht auch gehört hast, dass wir aufgefordert sind, siehe hin auf deinen Erretter. Siehe auf das, was dir Hoffnung gibt. Schau in das Wort Gottes, was Gott dir geben will. Und dieser Aufforderung du vielleicht auch nachgekommen bist. Dass du eine Hoffnung findest für diese Zeit, in der wir leben. Gott bleibt nicht tot. Gott will auch nicht in deinem Leben tot bleiben. Auch wenn das eben manche Menschen so wahrnehmen. Sollen wir doch wissen, dass sehr viele Menschen genau wissen, dass Gott bleibt, auch in unserer Zeit eben nicht tot ist. Gott ist, der er ist. Er ist außerhalb von uns, aber er wirkt für uns. Er will auch in unserem Alltag einbrechen. Und er tut Dinge für dich, die eben du selber nicht tun kannst. Und das tut er auf Tausende und auf eine Art und Weise, die wir manchmal nicht verstehen können. Aber Gott bleibt. Dritter Punkt. Wie kann der Mensch Errettung erlangen? Haben wir nicht Gott ins Angesicht gespuckt und ihm gesagt, dass wir von ihm nichts wissen wollten? Haben wir ihn nicht durch unseren Unglauben getötet, wie Nietzsche es gesagt hat? Wir haben ihn getötet. Ihr wolltet alle nichts mit Gott wissen. Warum sollte sich Gott für euch noch interessieren? 40 Jahre lang war Stille zwischen Gott und Mose, zwischen Gott und Israel. Aber Gott wirkt auf einmal unerwartet, tritt in das Leben von Mose, tritt in das Leben von Israel unerwartet. Gott hat sich nicht erschüttern oder beleidigen lassen von dir. Und so erreicht auch das Wort Gottes dich unerwartet. Es kommt zu uns, ob du es jetzt willst und wahrhaben willst oder nicht. Gott hat auch gesprochen, es werde Licht und es ward Licht. Und wo war der Mensch? Er war doch noch gar nicht da. Manchmal sind wir ratlos, manchmal sind wir verzweifelt, manchmal sind wir hoffnungslos. Aber gerade in diesen Zeiten ist es dann Gott derjenige, der in unser Leben spricht und der uns Hoffnung und Zuversicht geben möchte. Dann ist es Gott, der vielleicht einen Engel mit einer Botschaft zu dir sendet, der dir wieder Hoffnung und Zuversicht gibt. Und das ist das, was wir aus unserem Text heute Morgen auch lesen. Gott handelt, er teilt uns seinen Erlösungsplan für dein Leben mit. Er hat die Macht und die Fähigkeit dazu, dich zu befreien, dir Hilfe zu geben. Er sendet seinen Engel in einem Dornenbusch, in einem brennenden Dornenbusch als Symbol. Und so hat Gott auch ein Kind durch eine Jungfrau gebären lassen. Auch ein Wunder. Weil Gott zeigt, dass er die Macht und die Fähigkeit dazu hat. Paulus, der sich selbst als den größten Sünder auf Erden bezeichnet hat, der die Gemeinde und Jesus Christus verfolgt hat, er hat folgende Aussage mal gemacht über das Angebot, was Gott auch uns Menschen macht. Und das lesen wir mal in Römer 1, Vers 16. Römer 1, Vers 16 spricht Paulus über den Rettungsplan Gottes und er sagt, wir lesen Vers 17 noch mit, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. Ist es doch Gottes Kraft zum Heil? Jeden Glaubenden, sowohl den Juden zuerst, als auch den Griechen. Denn Gottes Gerechtigkeit wird daran geoffenbart, aus Glauben zu glauben. Wie geschrieben steht, der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Warum, fragen wir uns, schämt sich Paulus des Evangeliums nicht? Warum schämst du dich manchmal, wenn du die Bibel liest oder wenn du Leuten sagen musst, dass du Christ bist, dass du gerettet bist? Oder warum meinst du, dass man sich schämen muss, wenn man sich Gottes Hilfe in Anspruch nimmt? Paulus sagt die Antwort, die aufgeklärten Menschen unserer heutigen Zeit nicht hören wollen, das ein Widerspruch zu dem ist, was die Menschen heute glauben. Paulus sagt, das Evangelium ist Gottes Kraft zur Rettung. Gottes Kraft. Gott greift ein, ist sein Weg, die dich rettet, nicht dein Weg. Und es ist eine Kraft, über die Paulus spricht, dass er stolz darauf ist. Das ist etwas, was er vorher nie so erkannt hat und wofür er sich auch nicht schämen wird vor den Menschen. Und es wird uns gesagt, wer gerettet wird. Wer wird denn gerettet? Der, der auf die Kraft Gottes vertraut und nicht auf seine eigene Kraft vertraut. Zuerst steht das Angebot für die Juden bereit, weil aus den Juden das Heil gekommen ist, weil unser Messias aus den Juden gekommen ist. Aber das Evangelium wurde dann auch den Nationen gebracht und ist heute unter uns, steht zu uns zur Verfügung. Diese Botschaft. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Das ist die Botschaft. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Und das ist eine Hoffnung, die für jeden Menschen gleichermaßen ausgesprochen wird. Friedrich Nietzsche hat festgestellt, dass der moderne Mensch Gott und seine Botschaft abgelehnt haben, sich Gott völlig entledigt hat, dass sie Gott getötet haben. Anstelle von Gott traten andere Dinge wie Staatsformen, Ideologien in ihr Leben, die sie verehren, die sie retten sollen. Gott wurde für sie überflüssig, ja sogar hinderlich, weil die Rettung ja aus dem Übermenschen, aus sich selber herauskommen soll und eben nicht von außerhalb. Und Nietzsche hat gesagt, diese Dinge brauchen Zeit. Wir brauchen Zeit, dass der Mensch das erkennt und das Alte mal endlich ablehnt und dann erwachsen wird. Die brauchen Zeit. Und dann wird der Mensch die richtige Methode finden, um sich zu retten. Wir haben diese Zeit schon 2000 Jahre. Was ist entstanden? Heute haben wir den Humanismus. Was glaubt denn ein Humanist? Ein Humanist glaubt, dass es möglich ist, ein gutes und erfülltes Leben zu führen, ohne einen traditionellen Glauben an eine Gottheit. ohne an einen Gott, der außerhalb der Schöpfung eingreift, dem ich folgen muss oder an dem ich glauben muss. Das ist das, was ein Humanist glaubt. Und verzeiht mir das, aber das ist eine lächerliche Idee. Das ist das Gleiche, wenn ich in den Sumpf stecke und jetzt sage, oh, ich stecke im Sumpf, ich sink immer tiefer. Was mache ich, wie rette ich mich? Ich packe mich an den Haaren, die ich nicht mehr habe und ziehe mich aus den eigenen Händen heraus. Das ist das, was die Humanisten glauben. Du musst dich selber retten. Und die Bibel, Gottes Wort, sagt uns, nein. Der Mensch kann sich nicht selber retten. Du brauchst von außerhalb Rettung. Und Jesus Christus sagt, nicht die Starken brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Denn ich bin nicht gekommen, Gerechte zu berufen, sondern Sünder zur Buße. Das ist das, was der Herr Jesus gesagt hat. Du musst erkennen, dass du Sünder bist. Du musst erkennen, dass du Hilfe brauchst. Du musst erkennen, dass du umkehren musst, dass du Gottes Hilfe, seine Kraft in Anspruch nehmen musst. Auch wenn du sagst, du hast bisher Gott abgelehnt, du hast nichts mit ihm wissen, zu tun haben wollen, du hast ihn getötet, ja, darfst du trotzdem wissen, dass Gott ist, dass Gott bleibt und dass auch Gott für dich da ist, dass Gott quasi, wenn du dich zu ihm wendest, dass du sagen kannst, wir haben ihn an unserer Seite. Gott ist nicht beleidigt, weil du ihm die ganzen Jahre über abgelehnt hast. Gott ist anders wie wir Menschen, er ist nicht nachtragend. Wenn du dich ihm zuwendest, wird er sich dir zuwenden. Und Jesus sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Und das ist doch eine freudige Botschaft für uns, die wir auch mit Stolz auch weitertragen können. Und es ist eine Botschaft, die Hoffnung hat, die über diese Hoffnung dieser Welt hinausgeht, weil diese Zusage von dem kommt, der von sich selber sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und das Leben. Amen.